Es ist 17 Uhr. Wir möchten beginnen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Stadtratssitzung und möchte als allererstes den Geburtstagskindern gratulieren. Das sind Frau Seidensticker, Herrn Dr. Otto, Frau Jahn, Herrn Witscherek, Frau Herrmann, Herrn Krebs und Frau Silisco-Lettich. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. So, mit 23 Stadträten sind wir beschlussfähig. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2, Entscheidung über die Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung des öffentlichen Teils. Wer mit der Tagesordnung im öffentlichen Teil einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3, Entscheidung über die Einwendung zur Niederschrift und Feststellung der Niederschriften über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 30.11.2022. Mir sind keine Einwände bekannt. Wer mit der Niederschrift einverstanden ist, den bitte ich bitte um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall. Doch? Ach, Entschuldigung. Ja, bei 2 Enthaltungen. Tagesordnungspunkt 4, Informationen der Vorsitzenden des Stadtrates. Ich habe eine Information, und zwar am 5. April 2023 ist der Stadtseniorenrat aus Peine in Aschersleben. Die Begrüßung findet um 10 Uhr im Ratskeller statt. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 5, Informationen des Oberbürgermeisters sowie Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse und sonstige Mitteilungen. Herr Oberbürgermeister, bitte.
Schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, werte Gäste. Ich komme zuerst zur Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse der Stadtratssitzung vom 30. November des vergangenen Jahres. In der Stadtratssitzung wurde unter anderem die Verleihung des Bürgerpreises 2023 beschlossen, welcher an Herrn Harald Sporreiter ging. Ebenso wurde der Bildungspreis 2023 an Ramdors Milde Stiftung beschlossen. Das Preisgeld betrug jeweils 500 Euro. Der Wirtschaftspreis 2023 ging an Heiko Grunert mit einem Preisgeld von 2.000 Euro und der Baupreis 2023 wurde der Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH für die Sanierung und Erweiterung des Wohnhauses vor dem Hohen Tor 3 übergeben. Im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 18. Januar diesen Jahres wurde beschlossen, die Stelle Sachbearbeiter Hochbauenergetiker vergütet mit der Entgeltgruppe 10 zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 15.02.2023 wurde der teilweise Verzicht der Stadt Aschersleben auf offene Abgabenforderungen aus Ausbaubeiträgen, Grundsteuern und Straßenreinigungsgebühren abgelehnt. An dieser Stelle noch ein Hinweis. Ich möchte noch einmal die Fraktionsvorsitzenden als auch die Ortsbürgermeister daran erinnern, dass unsere nächste Zusammenkunft am 2. März stattfindet. Es stehen verschiedene Tagesordnungspunkte zur Debatte, unter anderem inwieweit die Sitzung des Stadtrates weiter hier im Saal des Westohrenhauses stattfinden sollen oder ob man wieder auf den Ratssaal zurückgeht, unter anderem. Es wird dann aber auch noch um die Umsetzung des Modells MEDEVA 2023 gehen. Von daher bitte ich nochmal die Fraktionsvorsitzenden als auch die Ortsbürgermeister an dieser Zusammenkunft teilzunehmen. Sollten Verhinderungsgründe vorliegen, bitte ich hier an dieser Stelle einen Stellvertreter zu entsenden. Soweit meine Informationen.
Danke, Herr Oberbürgermeister. Tagesordnungspunkt 6, Ernennung des Stadtwehrleiters der Freiwilligen Feuerwehr Aschersleben.
Sehr geehrte Herr Oberbürgermeister. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, bevor wir zu der eben angesprochenen Beschlussvorlage kommen, gestatten Sie mir noch zwei Worte des Dankes an dieser Stelle, denn ich möchte es nicht versäumen, nochmal Danke zu sagen an den Stadtwehrleiter Christoph Vogt als auch an seinen Stellvertreter Hartmut Beck, die noch bis zum 28.02. in Amt und Würden sind. Beide Kameraden haben in den vergangenen Jahrzehnten viele Grundlehrgänge für die Kameradinnen und Kameraden aller Ortsfeuerwehren durchgeführt und damit in erheblichem Maße die Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr Aschersleben geprägt. Beide waren und sind weiterhin als Verbandsführer für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Aschersleben tätig und zählen somit zur Leistungsebene innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Aschersleben. Sie waren stets Ansprechpartner und Berater für die Stadt Aschersleben zu allen Belangen der Feuerwehr. Gemeinsam mit den 10 Ortswehrleitern haben sie immer daran gearbeitet, alle Ortsfeuerwehren unter dem Dach der Freiwilligen Feuerwehr Aschersleben zu vereinen und damit auch für die Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr gesorgt. Erlauben Sie mir an dieser Stelle noch 2, 3 Zahlen zu den genannten Personen. Christoph Vogt ist am 14. Oktober 1978 in die Feuerwehr eingetreten, hat von Oktober 89 bis März 92 schon einmal das Amt des stellvertretenden Stadtwehrleiters damals für die Ortsfeuerwehr Aschersleben bezogen auf die Kernstadt inne gehabt, war vom 17. März 92 bis 31.08.2004 Stadtwehrleiter und leitete vom 01.09.2004 bis 30.09.2017 als Ortswehrleiter die Ortsfeuerwehr Aschersleben. Bis zum 18.02. ist Christoph Vogt noch Stadtwehrleiter. Hartmut Beck trat am 5. April 1979 in die Freiwillige Feuerwehr ein und begleitet seit dem 01.09.2004 bis zum Ausscheiden am 28.02.2023 die Funktion als stellvertretender Ortsvorleiter, erst für die Ortsfeuerwehr Aschersleben und nun stellvertretender Leiter für alle Ortsfeuerwehren der Stadt Aschersleben. Herr Vogt, Herr Beck, für dieses außerordentliche ehrenamtliche Engagement möchte ich mich nochmal im Namen der Stadtverwaltung, aber ich denke auch im Namen des Stadtrates, der Kameradinnen und Kameraden aller Ortsfeuerwehren der Stadt Aschersleben und natürlich nicht zuletzt auch im Namen aller Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aschersleben bei Ihnen noch einmal recht herzlich für die geleistete Arbeit bedanken. Und ich würde Sie beide noch mal ganz kurz zu mir nach vorn bitten.
So, wir kommen zum Beschlussvorschlag. Aha, ja. Herr Grossi, bitte, die Vorstellung des Tagesordnungspunktes 6.
Ja, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen nur ganz kurz die heutige Vorlage zur Ernennung des neuen Stadtwehrleiters der Stadt Aschersleben präsentieren. Die Wahl dazu fand am 22. Dezember 2022 statt. Wir hatten das, so wie ich es in der Vorlage hier dargestellt habe, vor, eigentlich auch in Doppelfunktionen besetzen zu wollen. Da gab es eine kleine Verschiebung, weil wir da bestimmte Kandidaten noch mit berücksichtigen wollten, beziehungsweise dann im weiteren Verlauf bei einer weiterhin erfolgten Wahl aufgrund verschiedener fehlender Qualifikationen nicht zugelassen haben, gibt es also eine erneute Wahl, die läuft momentan gerade, sodass wir also zeitnah die auch die Stellvertreterstelle nachbesetzen wollen. Nichtsdestotrotz kann für den Stadtwehrleiter hier die Ernennung zum 1. März erfolgen und ich bitte, dass Sie dem Beschluss dementsprechend zustimmen.
Danke, Herr Grossi. Gibt es Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Beschluss. Vorschlag. Der Stadtrat beschließt in seiner heutigen Sitzung die Ernennung des Kameraden Steffen Trapp unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter zum Stadtwehrleiter der Stadt Aschersleben. Wer diesem Beschlussvorschlag folgen kann, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall. Somit ist er einstimmig angenommen. Und wir kommen jetzt zur Vereidigung. Ich bitte Herrn Trapp nach vorn.
Alles Gute, hatte ich vorhin schon gesagt. Ja, wir kommen zum Diensteid. Der Kamerad Steffen Trapp, geboren am 20.07.1986, hat am heutigen Tag vor dem Oberbürgermeister der Stadt Aschersleben den Diensteid abgelegt, der wie folgt lautet, und ich würde Sie bitten, den Diensteid dann nachzusprechen. Ich schwöre, meine Kraft dem Volk und dem Land Sachsen-Anhalt zu widmen.
Ich schwöre, meine Kraft dem Volk und dem Land Sachsen-Anhalt zu widmen.
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland.
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
und die Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt zu wahren und zu verteidigen.
Und die Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt zu wahren und zu verteidigen.
Gerechtigkeit gegenüber jedermann zu üben und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.
Gerechtigkeit gegenüber jedermann zu üben und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.
Ja, guten Abend, werte Stadtratsvorsitzende, Stadträte, Gäste. Mein Name ist Steffen Trapp, wie gerade eben schon gesagt, 36 Jahre alt, bin seit 1998 in der Feuerwehr, dementsprechend damals in der Jugendfeuerwehr, bin dann den ganzen Gang über Jugendfeuerwehr, aktive Mitgliedschaft, ja, die ganzen Führungsausbildungen dann durchlaufen. Und dann kam der Punkt der Wahl des Stadtwehrleiters und relativ kurzfristig habe ich mich dann dazu entschieden, mich zu stellen. Es hat geklappt, ich stehe nur hier und zu meiner Person kann ich nur sagen, beruflich bin ich beim Salzlandkreis angestellt. Mein Arbeitgeber steht da auch voll hinter mir. Ich sage mal, Christoph als ehemaliger Stadtwehrleiter hat nur den gleichen Arbeitgeber, er kennt das. Und ja, ich sage mal, meine Beweggründe sind die, man kann viel meckern und reden im Hintergrund, aber man sollte auch mal sagen, nicht nur meckern und reden und andere vorschieben, sondern selber mal machen. Und das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben und das möchte ich auch machen, weil ich meine, innerhalb der Ortsfeuerwehren oder zwischen den Ortsfeuerwehren und auch zwischen der Verwaltung gibt es Kommunikationsschwierigkeiten. die müssen wir bündeln und die müssen wir in meiner Person bündeln, damit nicht 10 Mann auf die Verwaltung einreden, sondern dass 10 Ortsverwalter auf mich einreden, ich das Ganze bündle und versuche, das Beste rauszuholen von unserer Ortsverwaltung. Ja, Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Trapp. Alles Gute. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7. Ermächtigung des Oberbürgermeisters. Herr Schneider, bitte.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, der Stadtrat hat am 1.12.2021 die Neufassung der Friedhofsgebühren und der Friedhofssatzung beschlossen. Wesentlicher Beweggrund war eigentlich damals, die neue Beerdigungsform der Reerdigung einzuführen. Diese Satzungen wurden dann entsprechend dem Landkreis angezeigt, mit Schreiben vom 28.09.2022 bei der Stadt eingegangen am 7.10. vergangenen Jahres. Hat der Salzlandkreis beide Satzungen beanstandet unter dem Hinweis, dass die Bestattungsform Reerdigung nach geltendem Landesrecht nicht möglich sei. Daraufhin hat der Oberbürgermeister fristwahrend Widerspruch eingelegt. Der Widerspruch wurde zwischenzeitlich auch begründet und die Kommunalaufsicht hat die Auflage bekommen vom Landesverwaltungsamt, einen Beschluss des Stadtrates herbeizuführen, dass diese Einlegung des Widerspruchs durch den Oberbürgermeister vom Stadtrat gebilligt wird. Ich denke, das Problem der Reerdigung ist allen bekannt. Es gibt Bundesländer, die bei gleichlautendem Bestattungsgesetz die Bestattungsform Reerdigung zulassen, das Land Sachsen-Anhalt bisher nicht. Es ist ja momentan auch so, dass im Landtag oder auf Regierungsebene die Neufassung eines Bestattungsgesetzes erfolgen soll. Und wir denken, dass diese Bestattungsform, wie sie auch der Stadtrat seinerzeit abgesegnet hat, tatsächlich auch in Arschersleben zum Tragen kommen soll. Denn wir bitten darum Zustimmung, dass der Oberbürgermeister ermächtigt wird, diesen Widerspruch auch aufrechtzuerhalten.
Danke, Herr Schneider. Fragen? Herr Gott, bitte.
Dankeschön, Herr Schneider. Sie erwähnten, dass andere Bundesländer diese Form der Bestattung, die ja dann als Erdbestattung eingestuft werden müsste, zugelassen haben im Rahmen ihrer Landesgesetzgebung. Wie viele Bundesländer haben das schon gemacht?
Also 100%ig Schleswig-Holstein und Hamburg ist, glaube ich, auch dabei. Ja.
Zwei.
Ja.
Danke, Herr Gürt. Weitere Fragen, Anregungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Beschlussvorschlag. Der Stadtrat stimmt der Einlegung der Widersprüche durch den Oberbürgermeister gegen die Beanstandungsverfügung der Kommunalaufsicht zu. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Bei 5 Stimmenthaltungen ist der Beschlussvorschlag angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8, erste Änderung des Gesellschaftsvertrages der Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft MbH. Herr Fuchshuber, bitte.
Ja, lassen wir erst die Feuerwehrmänner noch den Saal verlassen. Und Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, ich darf Ihnen diese Beschlussvorlage vorstellen. Es geht hier ganz konkret um die erste Änderung des Gesellschaftsvertrages der Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft MbH, hier immer als AGW auch bezeichnet. Ganz konkret geht es bei dieser ersten Änderung des Vertrages darum, dass es künftig rechtssicher möglich sein soll, hier zu Sitzungen auch online einzuladen. Entsprechend ist auch hier die Beschlussvorlage aufgebaut, dass in der Anlage 1 Ihnen diese erste Änderung vorliegt und in der zweiten Anlage dargestellt ist, wie es sich tatsächlich konkret dann auf den Gesellschaftsvertrag auswirken wird. Das ist also keine große Sache. Wir haben das Ganze schon praktiziert bei der Seeland GmbH. Es gab auch bei der Vorstellung im Finanz- und Verwaltungsausschuss den einen oder anderen Hinweis, unter anderem, warum hier und oder steht. Also wir wissen nicht, wie sich Dinge entwickeln. Deshalb ist es offen gelassen. Es ist ja dann auch so, dass hier das jeweilige Gremium für sich das entscheiden kann. Es gibt dann auch noch eine Geschäftsordnung, die entsprechend angepasst werden muss, wenn dann hier diese Satzung ihr Votum erfährt, ihr Positives. Das ist also, was da dahinter steht, dass hier das künftig dann entsprechend möglich ist. Das ist einfach auch aus der Zeit der Corona-Zeit entstanden, dass hier so eine Möglichkeit gegeben werden soll. Und ich denke, das ist auch dann zeitgemäß, sowas durchzuführen. Nichtsdestotrotz Ich hatte es auch schon beim Finanzausschuss bei der Vorstellung gesagt, ist es auch so, dass hier natürlich die Satzung insgesamt nochmal genau betrachtet werden soll. Es gab hier zum Beispiel einen Hinweis dahingehend, ob nicht die Einladungsfristen geändert werden können. Ich hatte auch in der Beratung im FIFA da ganz kurz bin ich darauf eingegangen, dass wir aktuell noch an der gesetzlichen Regelung, so wie sie im GmbH-Gesetz enthalten ist, festhalten wollen, diese Wochenregelung. Und die zweite Sache, die noch war, ob der Gesellschaftszweck gegebenenfalls erweitert werden soll. Und das ist so, dass wir hier in diesem ersten Schritt diese kleine Änderung machen, nämlich hier künftig online einladen zu können. Und es wird bis zum Ende des Jahres praktisch nochmal geflissentlich dieser Gesellschaftsvertrag insgesamt und im besten auch in Absprache mit dem Aufsichtsrat nochmal durchgegangen, ob es vielleicht noch Änderungen gibt. Das ist zum Beispiel eine ganz konkrete Sache, die aktuell ansteht. Hier ist es so, dass hier das Land durch Rechtsprechung es so sieht, dass künftig Mitspracherechte zum Beispiel durch das Rechnungsprüfungsamt auch bei kommunalen Beteiligungen eingeräumt werden sollen. Und es wäre dann auch ein Punkt, wo man hier drüber reden muss. Also ich denke, zum Ende des Jahres, so ist es auch schon mir mitgeteilt worden, wird es dann nochmal insgesamt betrachtet werden. Und Hinweise, vielleicht komme ich auch mal in eine Aufsichtsratssitzung, können wir dann auch erörtern, was hier erforderlich ist oder auch nicht erforderlich ist. Im Finanz- und Verwaltungsausschuss wurde die Vorlage mit 9 Ja-Stimmen, keiner Nein und keiner Enthaltung bestätigt. Und ich bitte Sie auch heute um Ihre Bestätigung dieser Beschlussvorlage. Dankeschön.
Dankeschön, Herr Fuchshuber. Fragen, Anregungen Ihrerseits? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Beschlussvorschlag. Der Stadtrat beschließt, erstens der als Anlage 1 beigefügten ersten Änderung des Gesellschaftsvertrages der Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft MBH wird zugestimmt. Zweitens, der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages erforderlich werdenden Erklärungen abzugeben. Wer dem zustimmen kann, dem bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Das ist einstimmig.
Vielen Dank.
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 9. Erklärung der Stadt Aschersleben gemäß § 27 Absatz 22a StG. Herr Schneider, bitte.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, Sie können sich alle bestimmt noch an die Diskussion anlässlich der Haushaltsberatung für das Jahr 2023 erinnern, wo ein wesentlicher Knackpunkt für das Defizit der Stadt Aschersleben die eigentlich ursprünglich ab 01.01.2023 auf die Stadt Aschersleben zukommende Umsatzsteuerbelastung sein sollte. Sie können sich nur erinnern, dass allein für die Zuschüsse an AKA und Optimal ursprünglich 500.000 Euro circa an Umsatzsteuer abzuführen waren. Der Bundesgesetzgeber hat völlig überraschend dann im November im Rahmen des Jahressteuergesetzes einen Initiativantrag auf Antrag des Bundesfinanzministeriums eingebracht, dass diese Frist bis zum 01.01.2025 verlängert werden soll. Der Bundestag hat am 2. Dezember vergangenen Jahres zugestimmt und der Bundesrat am 16. Dezember vergangenen Jahres, sodass also nach wie vor die Möglichkeit besteht, die nächsten 2 Jahre diese erhebliche Mehrbelastung für die Stadt Aschersleben abzuwenden. Wie gesagt, wir sprechen allein im Bereich Zuschüsse von 500.000 Euro, die dementsprechend das Defizit von 6,288 Millionen Euro um 500.000 verringern werden. Wir haben auch entsprechend des Prüfauftrages des Stadtrates im Rahmen einer Betriebsprüfung durch die Umsatzsteuerprüferin den Kontakt zur Umsatzsteuerprüferin aufgenommen und mit ihr schon beredet, dass wir zum Beispiel auch ab 2025 den Zuschuss dadurch reduzieren können, dass der Zuschuss an die AKA künftig aufgesplittet wird, einmal an den überwiegenden Teil, der nach wie vor momentan noch umsatzsteuerpflichtig wäre, und ein Zuschuss an den Zoo. Der Zoo an sich ist nach Umsatzsteuergesetz umsatzsteuerbefreit, sodass wir in dem Bereich ca. 100.000 Euro Umsatzsteuer einsparen könnten. Um dem Prüfauftrag des Stadtrats gerecht zu werden, ist auch angedacht, hausinternen Mitarbeiter, insbesondere im Bereich Umsatzsteuerrecht, auch Gewerbesteuerrecht und Kapitalertragssteuerrecht zu schulen, weil im Rahmen der Umsatzsteuerprüfung sich auch ergeben hat, dass die auf diese Steuerfelder künftig ein Hauptaugenmerk zu richten sein wird, sodass insoweit auch dem Auftrag des Stadtrates entsprochen wird. dann ab dem Jahr 2025 die Steuerlast für die Stadt Aschersleben so weit wie möglich zu reduzieren. Und ich bitte Sie um Zustimmung zur Vorlage, damit wir von diesem steuerlichen Vorteil auch noch die nächsten zwei Haushaltsjahre Gebrauch machen können.
Danke, Herr Schneider. Fragen? Das ist nicht der Fall. Sehr gut. Dann kommen wir zum Beschlussvorschlag. Der Stadtrat beschließt, für sämtliche vor dem 01.01.2025 ausgeführten Leistungen der Stadt Aschersleben wird gemäß § 27 Absatz 22a StG die Regelung des § 2 Absatz 3 StG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung weiterhin angewendet. Wer dem zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Ist nicht der Fall, dann ist das so beschlossen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10, Finanzierungsbeschluss, Kostenersatz Neubau BW 32 Mühlgrabenbrücke. Frau Rüppig, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, nachdem in jüngster Vergangenheit schon zwei Ortschaften von Brückenneubauten profitieren konnten, nämlich Drohndorf und Mehring, gehen wir jetzt die nächste Ortschaft an. In Kleinschierstedt wird zum einen durch das LAW die Wipperbrücke neu gemacht und wir als Stadt haben uns der Aufgabe gestellt, die Flutgrabenbrücke zu erneuern. Momentan führt dort vorbei eine Baustraße. Diese ist aber nur zeitlich begrenzt zugelassen über eine Behelfsbrücke. Diese muss zurückgebaut werden und wir müssen diese Zwischenzeit einfach nutzen, die Mühlgrabenbrücke durch einen Ersatzbau wieder vollständig befahrbar zu machen. Wir haben derzeit zum einen eine Fahrbahneinengung und zum anderen eine Tonnagebeschränkung aufgrund des schlechten Zustandes der Brücke. Die Brücke ist aber nicht nur für den innerörtlichen Verkehr und für die Landwirte wichtig, sondern auch für die Feuerwehr, für die Einsatz- und Rettungskräfte, die von einem Teil der Ortschaft zum anderen kommen müssen. Für die Fußgänger natürlich auch. Und deshalb haben wir uns beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten im letzten Jahr um Fördermittel beworben. Diese wurden auch mit Bewilligungsbescheid gewährt. Allerdings ist bei diesen Fördermitteln die Deckelung immer bei 350.000 Euro. Damals sind wir noch von Gesamtbaukosten von 500.000 Euro ausgegangen, sodass wir eine 70-prozentige Förderung bekommen hätten, sprich 30% Eigenanteil aus der Stadtkasse. Bei der Haushaltsplanung wurde das auch so berücksichtigt. Zwischenzeitlich wurden die Planungen weiter fortgesetzt, detaillierter durchgeführt und das Planungsbüro kommt auch im Zuge der zwischenzeitlichen Baukostensteigerung, die wir in allen Bereichen haben, auch durch die Energiekrise, auch durch den Ukraine-Krieg und, auf Mehrkosten von rund 180.000 Euro, die natürlich so im Haushalt nicht vorgesehen waren. Deshalb heute die Vorlage mit einem Finanzierungsbeschluss für eine überplanmäßige Ausgabe. Die Deckung schlagen wir vor aus zu viel eingestellten Eigenmitteln für die Förderung aus der Städtebauförderung. Wir hatten also im letzten oder im vorletzten Jahr, also Ende 2021, Fördermittel beantragt für das Programmjahr 22 in einer Größenordnung von fast 12 Millionen Euro Fördermittel, haben davon nur einen Teil bewilligt bekommen. Der Bewilligungsbescheid kam Ende Dezember, sodass er in die Haushaltsplanung für 23 keinen Einfluss mehr oder nicht mehr aufgenommen werden konnte, die geänderten Mittel. Das heißt, wir haben letztendlich jetzt einen Überhang an Eigenmitteln, die wir nicht zur Kofinanzierung der Städtebaufördermittel brauchen. Ich bin auch schon gefragt worden, welche Projekte dafür sterben müssen, auf Deutsch gesagt. Es wird kein Projekt dafür aufgegeben, sondern wir haben vorsorglich zum Stichtag 30.11. im letzten Jahr ja den neuen Antrag auf Städtebaufördermittel gestellt und haben alle die Projekte, wir hatten mündlich eine Vorabauskunft, wieder zur Förderung beantragt, die gestrichen wurden. Das heißt, wir haben maximal eine zeitliche Verschiebung. Um ein Jahr, vielleicht zwei Jahre letztendlich beeinflussen können wir das nicht, weil der Fördermittelgeber nach eigenen Prioritäten entscheidet, welche Maßnahmen wann gefördert werden sollten. Nichtsdestotrotz können wir guten Gewissens sagen, die 180.000 Euro können wir aus dieser Buchungsstelle bereitstellen, ohne dass eine andere Maßnahme darunter leidet. Und deshalb bitte ich auch Sie hier um Zustimmung, damit wir mit dem Vorhaben Neubau der Brücke schnellstmöglich beginnen können. Das hier ist der Finanzierungsbeschluss. Demnächst kommt dann der Vergabebeschluss. Wir dürfen aber nicht ausschreiben, wenn die Finanzierung nicht gesichert ist und müssen eigentlich nach Bewilligungsbescheid bis Oktober fertig sein. Das wird sportlich. Dadurch, dass die Brücke aber teurer wird, werden wir so viel Ausgaben zu dem Zeitpunkt schon haben, dass wir diese Fördermittel untersetzen können und müssen dann die Endfertigstellung des Bauwerks schnellstmöglich danach hinbekommen. Wir werden das, also die Fertigstellung definitiv nicht zum Oktober schaffen, aber wir wollen alles dran setzen, dass es zügig geht, damit in der Ortschaft dann auch der Verkehr wieder ungehindert fließen kann. Sollten noch Fragen sein, gerne, ansonsten bitte ich um Ihre Zustimmung.
Danke, Frau Rippig. Fragen? Keine? Dann kommen wir zum Beschlussvorschlag. Der Stadtrat beschließt, erstens, die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 180.000 Euro für die Maßnahme Ersatzneubau der Mühlgrabenbrücke am Denkmal im Ortsteil Klein-Schierstedt. Zweitens, die Deckung dieser Mehrausgaben erfolgt aus der entsprechenden Buchungsstelle. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Beschluss einstimmig angenommen.
Vielen Dank.
Wir kommen zu den Anträgen. Tagesordnungspunkt 11. Der erste Antrag ist von der Fraktion Die Linke und dazu gibt es einen Änderungsantrag. Wir fangen mit dem Änderungsantrag an. Frau Rippig, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, wir verstehen vom Grundsatz her das Ansinnen dieser Verkehrszählung, würden jedoch die Änderung vorschlagen, dass die Verkehrszählung erst im Jahr 2024 und nicht dieses Jahr durchgeführt wird, vor dem einfachen Hintergrund. Wir haben einen regelmäßigen Abstand von 5 Jahren, in dem wir in der Vergangenheit Verkehrszählungen durchgeführt haben. Wenn es die Kapazitäten zulassen, zwischendurch auch nochmal an einzelnen Punkten eine Kontrollzählung. Und nach dem jetzigen Bauzeitenplan der LSBB soll die Fertigstellung der Ortsumfahrung im Jahr 2024 erfolgen. Das heißt, es wäre immer noch Zeit, wenn wir nächstes Jahr diese Zählung durchführen würden, dass wir vor der Fertigstellung sind, um dann im Anschluss die Kontrollzählung durchführen zu lassen, was diese Ortsumfahrung tatsächlich an Entlastungen gebracht hat. Prognosen dafür gibt es. Die Frage ist, was bewahrheitet sich davon? Und wir haben natürlich eine zusätzliche Maßnahme. Dieses Jahr wird die Arms-Lehmner Straße grundhaft ausgebaut. Das wird nochmal ganz andere Umleitungsverkehre erzeugen, die eine Zählung sozusagen verfälschen würden. Und deshalb lautet der Änderungsvorschlag, dass wir eben diese Zählung im Jahr 2024 erst durchführen.
Danke, Frau Rippig. Fragen dazu? Herr Schigulski, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr verehrte Damen und Herren. Wir haben das ja im Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss ausführlich diskutiert. Der Antragsteller, Herr Kjontke, war auch anwesend und es gab augenscheinliche Gründe, nicht nur, dass wir das Turnusmäßige einhalten wollten, sondern dass halt auch, wie Frau Rippig gerade sagte, ja, die Ermsleber Straße jetzt demnächst gesperrt wird und dadurch der ganze Verkehr in der Stadt komplett nochmal anders sein wird und überhaupt nicht aussagekräftig gezählt werden kann, wie es ist, wenn die Ermsleber Straße nicht gesperrt ist. Insofern ist es sinnvoll, nach Eröffnung der Ermsleber Straße und vor Eröffnung der Umgehungsstraße das zu zählen, um danach dann zu zählen, wie hat sich das ausgewirkt. Und Herr Kjontke von der Linken konnte bei dem Änderungsantrag auch mitgehen, hat er zum Ausdruck gebracht, sodass ich denke, das ist unstrittig und logisch, dass wir das jetzt auch so machen. Ich kann nur dafür werben, dass wir dem Änderungsantrag zustimmen. Vielen Dank.
Danke, Herr Schigulski. Gibt es weitere Fragen? Frau Reinke, bitte.
Ja, nur kurz, wie gesagt, es ist ja bekannt und auch schon besprochen worden. Wie gesagt, es hat uns natürlich sowas von überzeugt, dass wir sagen, stimmt den Änderungsantrag auch zu? Also könnte man das Thema sozusagen, man hätte ja auch dann zurücknehmen können. Aber gut, dass wir es nochmal besprochen haben, weil das alles immer auf dem neuesten Stand. Vielen Dank.
Danke, Frau Reinke. Dann kommen wir zu dem Vorschlag der Verwaltung, zu diesem Änderungsantrag. Wie auch bisher durchgeführt, werden die im Stadtgebiet Kontrollzählungen an einzelnen Punkten durchgeführt, um die Wirkung der OOB 180 Süd zu dokumentieren. Um den Rhythmus von annähernd 5 Jahren zu verbleiben, werden die Zählungen erst im Jahr 2024 durchgeführt. Nach Inbetriebnahme der Ortsumgehung der B180 werden im Laufe des darauffolgenden Jahres an den gleichen Zählpunkten die Kontrollzählungen wiederholt. Wer dem zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum zweiten Antrag. Der Antrag des Ortschaftsrates Drohndorf. Auch hier gibt es einen Änderungsantrag. Frau Rippich, bitte. Hier geht es um die Verteilung der finanziellen Mittel. Okay. Frau Herrmann, vielleicht würden Sie bitte noch mal Ihren Antrag vorstellen.
Sehr geehrte Frau Stadtratsvorsitzende, ist an, ja. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte. Der Antrag ist in der letzten Ortschaftsratssitzung von mehreren Ortschaftsräten diskutiert worden. Und es ging einfach darum, dass diese Investitionsverpflichtungen dort diese 30.000 Euro, die für den barrierefreien Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus ausgegeben wurden, der jetzt ja auch erledigt ist. Und da gab es ja diese Fördermittelbescheid. Und diese Differenz sozusagen, also diese Fördermittelausgaben, die wir nicht haben, die wurde besprochen, die wollte man nicht verfallen lassen. Und da hat man sich Gedanken gemacht, wie man diese Gelder für den Ort weiter ausgeben könnte. Und daraufhin sind die beiden Beschlüsse oder der eine Beschluss mit den 2 Punkten entstanden. Aber ich muss sagen, der Änderungsantrag des Oberbürgermeisters ist schlüssig und ist gut erklärt. Und ich würde einfach bitten, dem Änderungsantrag zuzustimmen.
Danke. Dann kommen wir zu dem Änderungsantrag. Also der Antrag 0079 des Ortschaftsrates Drohndorf zur Verwendung der finanziellen Mittel aus der Gewinnschüttung. Ach so, Frau Ripp, ich wollte ja noch etwas dazu sagen. Entschuldigung.
Ja, ich kann es noch mal kurz vorstellen, weil zwischenzeitlich, muss ich zugeben, die Kommunikation zur Ortschaft auch nicht ganz so funktioniert hat, wie man sich das wünschen würde. Wir hatten also, um den Auftrag auslösen zu können, schon eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 10.000 Euro, die in die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters fällt, sodass das in den Ausschüssen halt nicht weiter bekannt war. Sonst hätten wir gar nicht mit dem Bau dieser Rampe anfangen können. Und im Zuge dieser Baumaßnahme ist letztendlich festgestellt worden, dass dieses Objekt keinen zweiten baulichen Rettungsweg hat. Das heißt, eine zweite Tür oder ein Fenster, was man problemlos überwinden kann, ist dort nicht gegeben. Und deshalb ist unser Vorschlag, die jetzt nur noch 17.000 Euro verfügbaren Mittel dann tatsächlich am Objekt einzusetzen, ein neues Brandschutzkonzept erarbeiten zu lassen, um dann auch das Thema Brandschutz ein für alle Mal für das Objekt gut zu lösen, um es vollumfänglich nutzen zu können. Und zur Erläuterung, die Bekleidung der Kinderfeuerwehren konnte aus den Rückläufen der ÖSA finanziert werden in Höhe von 5.000 Euro. Und das Thema Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung haben wir sowieso auf dem Schirm, auch vor dem Thema Energieeinsparung, Energiewende. Das heißt, das ist damit auch nicht verloren. Wir würden aber diese Mittel gern zweckgebunden weiter am Objekt einsetzen. Und deshalb wäre jetzt unser Vorschlag von Seiten der Verwaltung, dass wir den Änderungsantrag heute schon zur Abstimmung stellen und gar nicht erst nochmal in den Ausschuss verweisen.
Gut, dann, Herr Metzing, bitte.
Ich habe eine Frage zum Änderungsantrag, insbesondere Punkt 3 der Begründung. Da steht ja, dass in 2022 5.000 Euro aufgewandt wurden, um die Bekleidung der Kinderfeuerwehren zu finanzieren. Meine Nachfrage dazu, haben jetzt alle Kinder in den Kinderfeuerwehren eine neue Bekleidung oder Wenn nicht, wie viel fehlen da noch?
Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass Kinder wachsen. Das heißt, die wachsen raus aus ihrer Bekleidung. Sie haben nie ausreichend. Immer wenn neue Kinder dazukommen, haben sie nicht unbedingt gleich welche übrig. Und Sie kennen es vielleicht von den Kindern zu Hause. Die Geschwister mögen das auch nicht unbedingt immer auftragen. Also wir sind ständig mit der Neubeschaffung befasst. Auch natürlich für die Einsatzkameraden. Wir haben erstmal sozusagen den großen Bedarf abgedeckt. Aber es ist nie endgültig. Das ist ein laufender Prozess und wir werden auch immer wieder Mittel bereitstellen dafür, soweit es im Haushalt möglich ist. Gegebenenfalls, wenn er möchte, kann Herr Grossi vielleicht noch drei nähere Sätze dazu sagen, weil er am Thema näher dran ist.
Danke, Frau Rippig. Herr Grossi, bitte.
Also nur so viel ganz kurz dazu. Die Summe, die hier vorgesehen ist, die ist teilweise schon beauftragt, beziehungsweise läuft, was die Kinderfeuerwehr betrifft, die Auftragung momentan, sodass das Geld also definitiv dafür verwendet wird. Und das kann ich hier so verkünden.
Herr Metzing, bitte.
Also dass Kinder wachsen, weiß ich auch. Meine Frage, um das mal genauer zu präzisieren, haben denn jetzt alle Kinder überhaupt eine Uniform? Also es gab ja meines Wissens nach auch Kinder, die gar keine hatten. Also das würde mich schon mal interessieren.
Ich gehe schon davon aus, dass momentan noch nicht jedes Kind eine Uniform hat, aber das ist ja der Prozess, den wir auch immer wieder haben. In dem Moment, wo die Kinder, sage ich mal, neu dazukommen, müssen wir neu ausstatten. Aber der Wunsch von unsererseits ist ja, dass wir einen gewissen Lagerbestand irgendwann vorhalten, dass wir also auch kurzfristig in der Lage sind, die Kinder auszustatten, beziehungsweise auch die Jugendlichen. Das betrifft ja alle.
Danke, Herr Grossi. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich Sie bitten, diesem Änderungsantrag zuzustimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Keine. Stimmenthaltungen? Auch keine. Dann ist der Änderungsantrag einstimmig angenommen. Wir kommen zum Antrag 11.3. Von der Ortschaft Westdorf. Herr Quietschalle, würden Sie bitte diesen Antrag noch mal kurz vorstellen?
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, Ausgangspunkt unserer Überlegung war, dass im Rahmen des laufenden Flurneuordnungsverfahrens im Zuge des Baus der Umgehungsstraße B180 dieser für die Westdorfer Bürger wichtige Wanderweg nicht dort enthalten ist, weil das außerhalb dieses Planungsgebietes liegt. Dieser Weg, ca. 1100 Meter lang, zwischen der Straße auf dem Mühlberg und dem Kaspertal, ist ein flussbegleitender Weg, der eine, der im ersten Teil sogar zweispurig ist, weil dort noch Gärten sind, die angefahren werden. Im weiteren Verlauf ist der Weg dann in einem sehr bedauerlichen Zustand. Dort wird also einmal im Jahr im Rahmen des Frühjahrsputzes durch Bürger und den Heimatverein da versucht, ein bisschen Ordnung zu machen. Für die Westdorfer ist dieser Weg sehr, sehr wichtig für Spaziergänge, da er eben auch naturnah liegt. Und deshalb unser Antrag an die Stadt, dass man ein Konzept erarbeitet, wie dieser Weg ertüchtigt werden kann, damit dann auch den Bürgern von Westdorf und natürlich auch den Aschersleben, die ja das Naherholungsgebiet dort auch nutzen, dann ein entsprechend zumutbarer Weg zur Verfügung steht. Im Übrigen wird dieser Weg auch für den Einetallauf, für die 21-Kilometer-Strecke mitgenutzt, ist also auch nicht ganz unwichtig. Deshalb unser Antrag und ich bitte, dass das positiv beschieden wird. Danke.
Danke, Herr Quietschalle. Fragen, Herr Schigulski, bitte. Ach so, Entschuldigung. Herr Oberbürgermeister.
Herr Quischalle, wenn mein Kenntnisstand an der Stelle richtig ist, dann befindet sich dieser Rad- und Wanderweg innerhalb der Gebietskulisse des Flurneuordnungsverfahrens Aschersleben. Das würden wir aber noch mal prüfen. Und vor dem Hintergrund würde ich bitten, dass dieser Antrag in den zuständigen Stadtentwicklungsausschuss verwiesen wird, dass wir als Verwaltung das noch mal prüfen können. Aber wir haben Gespräche gehabt mit dem ALF bezüglich dieses Flurneuordnungsverfahrens. Und wir haben da nicht nur über mögliche Wanderwege gesprochen, sondern auch über Radwege, Technikweg etc. Und wir würden das in diesem Zusammenhang dann auch nochmal mitnehmen und nochmal prüfen. Und ich würde den Stadtrat an dieser Stelle bitten, diesen Antrag in den zuständigen Ausschuss zu verweisen.
Danke, Herr Oberbürgermeister. Herr Quietschalle, bitte.
Ganz kurz vielleicht nochmal zur Verständigung. Wir hatten in Vorbereitung der Stellungnahme der Stadt Aschersleben zum Flurbereinigungsverfahren mit dem Bereich Liegenschaften eine Abstimmung bei uns im Ort. Und dort war das eben definitiv nicht in dem Planungsgebiet drin. Das Planungsgebiet endet im Kaspertal und geht dann in Richtung Welbsleben weiter. Das ist richtig. Aber das andere Stück zum Mühlberg, das ist nicht, zumindest unserer Kenntnisstand, nicht Bestandteil. Ansonsten kann ich Ihrem Vorschlag folgen.
Danke, Herr Quitschalle. Herr Schigulski, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich kann das Ansinnen des Ortschaftsrates absolut nachvollziehen. Wer da mal ab und an unterwegs ist, der weiß, dass das nicht gerade immer viel Freude macht. Ob mit Fahrrad oder zu Fuß, ist relativ egal. Insofern freue ich mich, dass wir da im Ausschuss dann darüber, wenn der Stadtrat jetzt das beschließt, auch darüber diskutieren werden. Und hoffe, dass die Verwaltung vielleicht auch so gut vorarbeitet, dass wir dann schon ein Stückchen weiter sind mit den Erkenntnissen, wie es eventuell gehen könnte. Weil wir wissen ja alle, trotz allem guten Willen scheitert ja manches doch immer wieder an den finanziellen Mitteln. Und das hoffe ich, dass wir da vielleicht irgendwie eine Lösung hinkriegen, auch über Fördermittel und andere Möglichkeiten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schigulski. Wer damit einverstanden ist, dass dieser Antrag in den Stadtentwicklungsausschuss überwiesen wird, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Dann ist das einstimmig der Fall. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 12, Anfragen und Anregungen von Mitgliedern des Stadtrates. Herr Gürt, bitte.
Ich hatte jetzt Gespräche mit Anrainern der Ermslimer Straße. Da wächst jetzt mittlerweile, weil der Termin ranrückt, dass es losgehen soll, eine große Sorge, wie da die Bauabläufe sind. Und wir hatten ja schon mal vor vielen Jahren die Ermslimer Straße saniert. Das hat im Einzelfällen sogar zur Firmenaufgabe geführt, wenn die Straße komplett dicht und gar nicht mehr richtig erreichbar ist. Für alle, die Kundenverkehr haben, ist das schwierig. Ein Landwirt muss mit großer Technik irgendwie wieder in den Verkehr reinkommen. Etc. etc. Es sind Gastronomen da, die müssen ebenso wie die Anwohner ja auch den Zugang gewährt kriegen. Und soweit ich weiß, soll ja wohl das dann auch mit einer Komplettsperrung dann erfolgen. Meine Frage wäre jetzt, gibt es da ausreichend Gespräche mit den Anrainern und wird die Bauplanung oder besser gesagt, werden die Bauabläufe dann, werden die dann mal noch mal besprochen? Es gibt ja ein paar Möglichkeiten, die Bauabläufe und die Anrainersorgen damit aufeinander abzustimmen. Nicht grenzenlos, aber was ist da jetzt der Stand? Können Sie da noch informieren?
Danke, Herr Gürt. Herr Oberbürgermeister.
An der Stelle, Herr Gürt, zu viel. Es gab Gespräche mit der Landesstraßenbaubehörde und in diesen Beratungen ist von mir ausdrücklich gewünscht worden, dass vor Baubeginn eine Versammlung mit den Anliegern stattfindet. Diese Versammlung findet am 28.02. statt, hier im Haus, wo alle diese offenen Fragen und Punkte dann nochmal geklärt werden können. Zu allen weiteren technischen Dingen, die schon besprochen wurden, würde ich Frau Rippich noch mal kurz um das Wort bitten.
Frau Rippich. Das Baufeld geht insgesamt vom Theodor-Römer-Weg bis zum Ortsausgang, also bis zur Ortstafel. Wird in 4 Bauabschnitten realisiert und als erstes wird eine Baustraße angelegt. Und das sehen Sie im Moment vor Ort, das sind die Vermessungsarbeiten, die da auf der Grünfläche stattfinden. Da sehen Sie das ein oder andere Dreibein mit einem Spiegel stehen. Auf diesem ehemaligen Grabenflurstück, also sozusagen stadtauswärts auf der rechten Seite, wird die Baustraße eingerichtet, vom Theodor-Römer-Weg bis mindestens zum Kreishaus, wenn nicht darüber hinaus. Diese Baustraße bekommt eine luxuriöse Breite von 3,50 Meter, weil man den Bus dort weiter langfahren will, zumindest langfahren lassen will, zumindest stadtauswärts. Das heißt, auch die Bushaltestelle in Höhe Kreishaus, sie wird etwas verlegt, aber es wird weiterhin eine geben. Der Bus muss dann aber zurück in die Stadt über die Holmer Chaussee, also Kaufland, vorbeikommen. Er kann an der Stelle nicht zurückkommen. Die 3,50 Meter sind für die meisten landwirtschaftlichen Fahrzeuge auch passierbar. Diese Werkstatt, die sich dort befindet, da gab es von einigen Landwirten Bedenken, dass sie nicht erreichbar ist. Der Betreiber selber hat versichert, er hat zwei weitere Zufahrten, einmal über die L228 und einmal über den Feldweg. Der ist also zu jeder Zeit erreichbar. So, und in solchen Anwohnerversammlungen, wie Herr Ammer das gesagt hat, das ist das, was wir auch machen, wenn das Tiefbauamtmaßnahmen begleitet oder durchführt, werden solche Fragen dann nochmal im Detail geklärt. Es wird der örtlich zuständige Bauleiter vorgestellt. Der Ansprechpartner ist für alles. Mit dem können dann auch individuelle Zugangsregelungen geklärt werden, wie zum Beispiel auch, was wir vorhin schon mal hatten, hat man bei der letzten Versammlung das Thema Abholung von Mülltonnen, Lieferverkehr, möglicherweise ein Umzug, da sind jetzt nicht ganz so viele Anlieger, der da in Frage kommt und. Wir hatten also auch schon eine Anfrage eines Gastronomen, der liegt aber zum Beispiel außerhalb des Baufeldes, der muss sich jetzt überhaupt keine Sorgen machen, dass da bei ihm irgendwelche Behinderungen stattfinden. Klar, eine Baumaßnahme bringt immer Einschränkungen, aber die meisten Sachen lassen sich organisieren, wenn sich die Anlieger rechtzeitig an die Baufirma wenden. Und deshalb bitte auch diese Anwohnerversammlung wahrnehmen. Bauberatungen sind meistens auch öffentlich. Irgendwo wird ein Baucontainer dann stehen in dem Bereich, wo man auch mal jemanden antrifft und fragen kann und sich dann eben auch an die Zuständigen wenden kann. Es ist eine Straßenbaumaßnahme der Landesstraßenbaubehörde. Wir sind als Stadt nur mit den Nebenanlagen dabei, also Fußweg, Gehweg, Straßenbeleuchtung. Bei uns ist natürlich das Tiefbauamt, sofern besetzt, auch Ansprechpartner, aber hauptsächlich ist es erstmal die Landesstraßenbaubehörde. Nichtsdestotrotz hat unser Tiefbauamt diese Einladung versandt, damit das auch rechtzeitig geschieht, damit die Anwohner die Informationen bekommen.
Danke, Frau Rippich. Herr Gürt, bitte.
Das ist eigentlich Niederlassung West-Halberstadt. Also Mitte würde mich jetzt wundern. Die 180 Süd macht, glaube ich, tatsächlich Süd, die Ortsumfahrung, aber das müsste LSB West sein. Also Herr Schanz, Herr Jacobi.
Danke, Frau Rippich. Herr Schigulski, bitte.
Ja, vielen Dank. Als erstes würde mich, da Frau Rippich ja da noch steht, interessieren, um welche Uhrzeit diese Anwohnerversammlung ist am 28.02.
Also ich würde sagen in den Abend schon, ich habe es jetzt aber nicht im Kopf. Normalerweise ist das so immer so 17:30, 18 Uhr bürgerfreundlich, aber da würde ich mich nochmal schlau machen. Das können wir ja zur Not als Rundmail dann nochmal an die Stadträte schicken.
Das wäre lieb. Das ist die eine Frage. Dann hatten wir ja beschlossen, dass die Beschilderung der Radwege beziehungsweise auch die Gelder zur Verfügung gestellt, dass die Beschilderung der Radwege im Umfeld der Stadt in Angriff genommen wird. Ich weiß, dass die AKA da mit beschäftigt ist und habe heute bei Facebook ein Bild gesehen, wo plötzlich ein Schild irgendwo in der Landschaft stand, wo dann Aschersleben Zentrum und verschiedene Sachen drauf waren. War das jetzt schon sowas, was wir da auf den Weg gebracht haben? Stehen also schon Schilder oder ist das irgendwo eine Montage oder weiß ich was gewesen?
Nee, die ersten Schilder stehen ja tatsächlich. Das hatte ich ja auch im letzten Ausschuss berichtet, als es um die gesamten Maßnahmen ging. Da haben wir ja nochmal einen Sachstand mitgebracht. Ich kann Ihnen aber jetzt nicht sagen, wie viele es aktuell sind. Aber die ersten stehen wirklich.
Danke, Herr Schigutzki. Noch eine Frage, bitte.
Ja, nur dazu noch. Das wäre natürlich nett, wenn wir einfach mal wüssten, wo schon, oder wenn man da mal einen Plan kriegen würde, wie das jetzt gemacht wird und wie das ist, wenn das möglich wäre.
Vielen Dank, Herr Schigutzki. Herr Oberbürgermeister, bitte.
Wir würden das zusammentragen und schriftlich antworten.
Danke, Frau Rippich. Gibt es noch Anfragen? Herr Metzing, bitte.
Ja, meine Frage dreht sich um das Thema Fortschreibung des kommunalen Einzelhandelskonzepts der Stadt Aschersleben. Wir haben ja im Stadtrat im Jahr 2015 bereits die letzte Fortschreibung beschlossen und in Erinnerung an eine aktuelle Antwort war mir so, dass es eigentlich im letzten Jahr schon dazu kommen sollte, dieses Konzept fortzuschreiben. Das heißt, ich wüsste jetzt gerne, wie weit der Sachstand ist, beziehungsweise wann dann mit Beratung und Beschluss in den Ausschüssen und im Stadtrat zu rechnen sein könnte. Und ob, wenn das jetzt also noch nicht angelaufen ist, man vor der Erstellung oder mit der Erstellung auch entsprechend mit den Kunden und den Kaufleuten spricht, also diese mit in diese Bearbeitung mit einbezieht, weil, sofern ich mich erinnere, gab es ja bei dem letzten Einzelhandelskonzept auch eine Analyse, es gab Umfragen und diese Beteiligungsanteile waren, glaube ich, nicht so hoch. Insofern könnte man das jetzt, wenn man es denn dieses Jahr dann vorhat, dass es kommt, auf alle Fälle steigern. Aber ich wüsste den Sachstand gerne.
Danke, Herr Metzing. Gibt es noch weitere Fragen?
Frage hätte ich. Ich war ja auch der MZ der Presse zu entnehmen. Die Stadt Köthen hat da eine sehr großzügige, umfangreiche Förderung gekriegt für ein großes Free-WLAN-Projekt in der Innenstadt von Köthen. Und das ist ja auch ein Thema für viele Gäste, ob das Gastronomie oder Einzelhandel ist. Wir sind eine Talstadt und es gibt ja ganze Ecken. Da ist es ganz schwierig, über das normale Mobilnetz der Anbieter zu telefonieren. Also wenn man Hotel Ascania da draußen irgendwo sitzt oder da in der Nähe ist, das ist so ein Tiefpunkt hier vom Rathoch. Gibt es auch so Ecken, die sind schwierig. Und da würde jetzt ein WLAN für alle, die da Dienstleistungen anbieten, ob Einzelhandel oder was auch immer, wäre da schon hilfreich. Und das ist eine 90%-Förderung. Und ist da was angedacht hier über so einen zentralen, leistungsstarken Hotspot als Dienstleistung für alle Gäste hier in der Innenstadt?
Das ist nicht der Fall. Herr Oberbürgermeister, bitte.
Sehr geehrte Stadtratsmitglieder, zwei Fragen sind offen. Die eine Frage, Fortschreibung kommunales Einzelhandelskonzept. Nach der Rückfrage an die Wirtschaftsförderung ist das angedachte Einzelhandelskonzept nicht gefördert worden und wir haben das Einzelhandelskonzept zur Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2024 nochmal vorgesehen. Was die WLAN-Thematik in der Innenstadt anbelangt, das Thema würden wir gerne mitnehmen und nochmal prüfen. Und dann gibt es hier, Herr Gürt, eine schriftliche Antwort.
Danke, Herr Oberbürgermeister. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 13, Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung. 5 Minuten Pause.